Hallo liebe Film- und Serienfreunde da draußen. Diese Folge geht es darum, Arcane abzuschließen. Wir teilen euch unser finales Fazit mit. Außerdem war ich mal wieder im Kino. Conclave und Gladiator 2 habe ich mir zur Genüge geführt. Und Johannes hat den ein oder anderen kleinen Geheimtipp, der beim Streamer angelaufen ist. Das alles und noch vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 235 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey, hey.
So, und wir sind heute angetreten. Ich habe endlich mal wieder Kinofilme am Start. Wir machen das Arcane-Tagebuch zu Ende, denn wir haben die letzten drei Folgen geguckt. Das ist mittlerweile wie lange her? 2 Wochen? Das liegt aktuell daran, dass ich extrem viel mit der Arbeit zu tun habe und die letzten Wochenenden in der Heimat war, also da auch nicht richtig aufnehmen konnte. Aber wir wissen ja alles noch, was bei Arcane passiert ist. Es ist noch tief in unserem Herzen. So. Arcane, Staffel 2, Akt 3 ist vorbei. Damit ist auch Arcane in Anführungszeichen zu Ende. Wir können ja direkt vorne weg mal sagen, die Macher haben ja schon gesagt, es kommen mehrere Spin-offs.
Ja, genau, weil ihre Welt da relativ groß ist. Da kann man sich dann schon mal einiges erlauben.
Und vor allem wahrscheinlich erfolgreich. Sonst würden sie ja nicht sagen, okay, wir machen noch einen Spin-off.
Ich kann mir gut vorstellen, dass er für Riot ganz gut ausgeschaut hat. Und für Netflix wahrscheinlich auch. Also, ich meine, wie viel musste Netflix denn da reinbuttern? Das ist ja nicht so, dass Netflix alles bezahlt hat. Alleine.
Ja.
Weil, ja, es ist die teuerste Animationsserie. Aber hier sieht man auch, warum es die teuerste Animationsserie ist. Weil die schaut halt auch dementsprechend gut aus.
Ja.
Aber also, gut, wir haben auch schon in der ersten Staffel darüber gesprochen, wie gut die Serie ausschaut. Würdest du sagen, dass die jetzt sogar besser ausschaut als die erste Staffel?
Also
nur vom Design? Nur von der Optik?
Ich weiß tatsächlich nicht. Ich fand bei der ersten Staffel, dass die so. Erstens hatte die natürlich den Hallo, ich bin Arcane und ich bin plötzlich da Bonus. Und war halt. Hatte ich so einen Slap in the Face gegeben. Zack, auf einmal ging's los. Und ich fand, die erste Staffel hatte halt so ein sehr cooles, harmonisches Gesamtbild. Und die zweite Staffel geht einen anderen Weg. Die ist fantastisch, sieht fantastisch aus. Denkt sich aber, okay, wir müssen jetzt einen Gang hochschalten. Dadurch hast du viel mehr verschiedene Orte mit, sagen wir mal, viel abwechslungsreicher, facettenreicher, fantastischer sind. Dafür ist es harmonisch vielleicht ein bisschen too much. Keine Ahnung, irgendwie eine Dystopie-Welt und dann eine alternative Welt und dann hast du kaputtes Piltover und sehr viel all over the place. Sieht dabei fantastisch aus, aber dadurch hat natürlich dieses harmonische Gesamtbild nicht gelitten, aber ist halt eine komplett andere Art. Deswegen kann ich es gar nicht so ganz vergleichen. Also mir persönlich gefällt die erste Staffel mehr, weil alles ein bisschen geerdeter ist und so ineinander übergeht. Aber die zweite Staffel war so, ich zeige euch jetzt mal,
wo wir hingehen könnten.
Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie krass wir sein könnten.
Ja. Ja, das ist so ein, gibt ja immer so, der zweite Teil muss alles größer, mehr, besser machen. Und größer werden die auf jeden Fall. Aber wir haben es ja schon, gesagt, zum Start dieser Season, 9 Folgen sind zu kurz. Und ich würde da auch einfach nochmal bleiben, weil die machen halt solche Ebenen auf. Vielleicht bietet auch dieser Charakter von Victor bietet ja auch mega an, dass du da extrem große Geschichten erzählen musst. Aber vielleicht hätte ihn dann mehr Zeit besser getan.
Ja, also dieses Überhastete kann ich auch nicht ganz ablegen, weil ich meine, sie haben es, also ich bin jetzt nicht da rausgegangen und dachte mir, was für eine Scheiße. So bin ich auf gar keinen Fall rausgegangen. Diese ganze Multiversum, wir sind ja eben Spoiler-Teil, diese ganze Multiversumstheorie ist, ja, ist drin, aber sie haben es halt nicht so klischeehaft aufgezogen, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man so an Marvel denkt. Und ja, ich hätte es vielleicht, also wie gesagt, ich hätte es vielleicht eher ein bisschen geerdeter und weniger, okay, wir haben jetzt einen Dimension Jesus, der im Grunde, ich habe ja die ganze Zeit jetzt mal, um so einen komplett harten Cut zu einem anderen Film zu springen, ich fand ja damals super unoriginell bei Mission Impossible diese Grundgeschichte mit der KI. Und ja, die KI sieht dann ja, okay, die Menschen sind böse, ist ja immer das. Die KI sieht, okay, die Menschen sind überflüssig, die Menschen sind eh nur böse und unnütz. Auslöschen. Und hier haben wir genau das Gleiche mit einem anderen Anstrich. Ja, also Victor kommt zu der Erkenntnis, er ist Marvel Jesus. Und möchte gerne in seinem Universum alles das dem reinen Arcane unterwerfen. Und das bedeutet nun mal, dass er im Grunde alles Leben auslöscht, weil das Leben halt Chaos bedeutet und Chaos ist halt schlecht. Weil Menschen sind Chaos und die sind nicht harmonisch zueinander und deswegen lösche ich, oder was heißt auslöschen, deswegen verbinde ich alles zu einer Entität zusammen und deswegen lebt alles in Frieden zusammen. So, das ist so seine Grundphilosophie. Und dann ist halt Jace auf der anderen Seite, der sagt, nein, Menschen haben Freundschaft und ich werde das jetzt beweisen, weil wir sind beide Freunde und dadurch kann ich das alles aufhalten.
Ja.
Ja. Wenn man es ein bisschen
ausdrücken möchte. Es ist ein bisschen vereinfacht, ne? Weil theoretisch lebte ja die erste Staffel noch davon, dass man als Fan der Spielereihe weiß, dass der Victor eher antagonistisch war. Und der war ja in der ersten Staffel kein wirklicher Schurke. Und diese Staffel muss ja mehr oder weniger erklären, um ja dem Charakter gerecht zu bleiben, wie man den aus dem Universum schon kannte, muss ja irgendwie beweisen, dass er dann doch irgendwie der Antagonist ist.
Ja.
Ich bin auch kein großer Fan, weil theoretisch ist der Vergleich mit der KI gar nicht schlecht. Das ist relativ passend, weil so ja immer die Schuld dem Großen und Ganzen zu geben, ist halt relativ einfach und kannst sagen, ja, so. Mein Problem ist mit der zweiten Season, für mich haben diese, also die, wie gesagt, die sieht super geil aus und alles gut, aber in der ersten Staffel haben wir noch so Kämpfe gehabt, also so richtige Kämpfe.
Ja.
Hier lösen die Kämpfe immer anders. Weißt du, wir hatten in den ersten drei Akte hatten wir einen Kampf, wenn ein Kampf in Arcane stattfindet, dann hört die Serie auf und fängt das Musikvideo an.
Ja.
Die Musikvideos sind, also diese Kämpfe, in Anführungszeichen, oder jedes Mal, wenn Musik einspielt, ist alles geil. Sieht super geil aus, die Musik ist super akquiriert von denen, die das da machen. Keine Ahnung, wen die da haben, der sich da die Lieder zusammensucht, aber der Typ, der verdient Erased. Zum Nachteil davon, wir hatten, wie gesagt, in der ersten Season noch diesen Kampf gegen Sivika und Vi. Also wir einfach nur prügeln.
Ja.
Hatten wir zweimal. Soweit haben wir nicht mehr. Nee. Auch weil der Charakter von Vi auch komplett nach hinten gestellt wurde.
Im Grunde, als hätten sie sich gedacht, erinnert ihr euch, dritter Akt, erster Staffel, Echo gegen Jinx? Das machen wir jetzt nur noch. Nur noch das.
Ja, aber er ist ja schon mit einer der geilsten Szenen aus der ersten Season. Aber auch nur, weil die so alleine
steht. Genau, dadurch kriegt die Serie halt eine gewisse Formelhaftigkeit. Du weißt halt, genau, okay, jetzt beginnt der Kampf und dann, ja, wie du schon sagst, als wenn auch ein anderer Regisseur übernehmen würde, einer, der halt für Musikvideos spezialisiert ist und du sagst, okay, jetzt kümmere ich mich hier halt um diesen 2- bis 3-minütigen Kampf und dann wechseln wir wieder auf Story.
Genau.
Ich meine, der finale Kampf, ne, mit Maddie und allen, die beteiligt sind, aber das finale Kampf, ich würde jetzt aber mal sagen, Das große Finale ist ja schon ein bisschen länger gezogen, aber das ist natürlich schon sehr episch. Weil das ist ja auch das, was mir die Serie am meisten Spaß gemacht hat, sind im Grunde nicht Victor und Jace, die so die Oberstory leiten, sondern die Charaktere, die halt in diese Story involviert sind, aber eigentlich gar nicht so viel mit dem Main-Story-Plot zu tun haben. Also eine Vi, die ist halt, die hat immer Berührungspunkte dazu und auch eine Caitlin und auch wer auch immer, eine Maddie. Die haben immer Berührungspunkte zum Mainplot mit diesem Arcane, aber schwimmen halt so mit. So, die haben halt ganz andere Probleme als irgendwelche Paralleluniversen.
Ist eigentlich wirklich, wirklich wahr, ne? Die Protagonisten, ne? Wenn du Arcane googelst, dann ist das Erste, was du siehst, halt Jinx, Vi, vielleicht Caitlin ab und an mal. Aber die wahre Story ist ja eigentlich nur Jace und Victor.
Ja.
Das ist ja eigentlich, worum sich alles dreht. Und tatsächlich ist meiner Meinung nach das auch der schwächste Part der gesamten Serie. Ich finde die zu langweilig, die beiden.
Vor allem, ich verstehe halt Victors Intention nicht so ganz. Der wechselt halt ziemlich häufig. Okay, der ist Wissenschaftler und findet alles ganz toll. Und ne, dann kommt halt der Unfall. Dann sagt er, okay, was hast du mit mir gemacht? Dann versteht er, okay, da gibt mir Möglichkeiten, was du mit mir gemacht hast mit dem Arcane. Dann will er sich ja mit ihm verbünden, dann wird im Grunde alles zerstört und dann sagt er, okay, jetzt arbeite ich doch mit dem Bösen zusammen. Ich weiß nicht, also irgendwie, der Charakter ist mir einfach zu wankelmütig und hat kein klares Etwas.
Ja, das ist so ein erst hilfst du allen und dann kriegst du den Shot dafür und dann sagst du, ja gut, ich töte jetzt alle. Ich verwand jetzt alle in Puppen. Hammer. Ich würde behaupten, bevor wir jetzt noch weiter so negativ bleiben, es wird trotzdem wahrscheinlich die beste Serie des Jahres sein. Für mich. Also, weil die ist halt echt rund. Ich find, wie gesagt, auch extrem mutig, dass sie sagen, ja, 2 Staffeln und es ist zu Ende. Und unser größter Nachteil ist ja, wir wollen mehr. Das ist faszinierend.
Ich glaube, wenn die es einfach safe spielen wollen, gehen die halt hin und machen einfach bei Noxus weiter. Da haben die Verbindung, da wissen die Leute, was ungefähr abgeht. Du hast da so ein Sinnstromrennen, der ja irgendwie jetzt Biowaffen für die entwickelt. Du hast so viele Anspielungen auf einen gewissen Herrn Swain die ganze Zeit. Du hast hier diese komische schwarze Rose, wo ein wichtiger Charakter mit drin ist. Und ja.
Auch übrigens ein Plot, den ich nicht so.
Ja, geil zum Beispiel, fand. Der war so irgendwie so wie so eine Post-Credit-Scene, hätte es auch getan. Aber nein, wir brauchen da mehr. Ja, wie gesagt, das war einfach too much, aber trotzdem immer noch geniale Serie. Also, da zeigt ja eigentlich, wie viel Qualität die Serie hat, dass wir so viel im Grunde kritisieren und trotzdem sagen, fantastische Serie. Ja. Weil die positiven Sachen, die negativen so weit überspielen, dass sie trotzdem halt immer noch genial ist.
Genau. Ach ja. Ja, und ich, wie gesagt, ich will ja auch im Universum bleiben. Mein Problem mit dem, wenn die jetzt zu den anderen Gegenden gehen, diesen Punk, diese Verrücktheit, die diese Serie mehr oder weniger auszeichnet. Ich weiß nicht, ob du die auf Noxus oder Demacia, wie auch immer, die ganzen anderen Geschichten, du die überhaupt so rüberbringen kannst. Ohne dass du halt den Ursprung veränderst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, für mich funktioniert Arcane deshalb, weil die diese Welt kreiert haben mit den 2 Städten. Relativ simpel ist und darüber halt eine Geschichte von 2 Geschwistern erzählen, die theoretisch auch relativ simpel ist, aber extrem extrem gut erklärt, erzählt, rund. Das ist eine runde Geschichte alles. Und wie gesagt, diese Musikvideoschnipsel, diese Montagen, die sind alle geil. Es gibt keine, die wirklich schlecht ist.
Nee.
Und das ist gut, weil da kann man sich so einfach denken, oh, guck mir noch 2 Minuten, guck mir auf YouTube 2 Minuten wieder dieses Snippet an, was ich gesehen habe in der Serie. Und selbst da ist es teils auch extrem rund.
Ich finde es ja witzig, dass die das eigentlich genau andersherum aufrollen. Wir haben auf so Marvel, die halt Filme machen und dann kommt der Rest und Wyatt macht es ja genau andersrum. Okay, die haben ihre Videospiele um weitere Videospiele jetzt erweitert und haben sich dann gedacht, okay, wir machen jetzt eine Serie. Jetzt ist ja gestern offiziell das Kartenspiel veröffentlicht worden, was erst in China starten soll und dann im Rest der Welt. Also ein richtiges Kartenspiel, so Pokémon-like. Und jetzt kommen halt noch mehr Spin-offs, also die rollen es von der anderen Seite heraus auf. Es gibt ja auch Comics und Web-Stories und was alles. Also es gibt ja so viel mittlerweile. Deswegen bin ich mal gespannt, wo das Ganze noch hinrollt.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Mal gucken. Gut. Das zu Arcane. Gut. Weil wir gerade über Serien nochmal sprechen, ich wollte bloß gesagt haben.
Warte, ich hab noch eine Sache, die ich ein bisschen erklärt brauche.
Ja.
Zwischen Folge 3 und Folge 4, da wo die sich verstritten haben und dann wo also dazwischen passiert halt, Victor baut seine komische Kolonie auf und Vi wird zum Emo und Caitlin zum Diktator.
Ja.
Ist da ein Zeitsprung?
Also ich habe so viele Memes darüber gesehen, so Vi 7 Jahre lang im Gefängnis, so sieht ganz normal aus, Vi 4 Tage in einer Situationship und direkt komplett runtergerockt einfach.
Ich hab nämlich beim ersten Gedanken gesagt, ja gut, da sind jetzt so 5 Jahre zwischen.
Ja, dachte ich eigentlich auch. Oder aber es sind, glaube ich, nur ein paar Tage, soweit ich das gesehen hatte. Oder die ganzen Leute, die da hardcore in die Details gehen. Anscheinend sind da nur ein paar Tage zwischen.
Weil ich habe auch super viel geschaut und irgendwo keiner redet über so einen Zeitsprung. Und ich denke mir so, da ist doch hundertprozentig ein Zeitsprung. Und wenn es halt 2 Jahre oder so sind, es ist ja ist trotzdem ein Sprung. Aber nee, es ist einfach ein Tag. Ist am selben Tag passiert. Ja, den weiß nicht. Also vielleicht ist ja wirklich kein Sprung da. Aber selbst 4 Tage wäre weird, weil Caitlin eine neue Freundin bekommen hat in der Zeit.
Mhm.
Alles ist seltsam. Also wie gesagt, diesen Zeitsprung, den muss man mal mir erklären, weil den finde ich, wenn da nicht mehrere Jahre zwischen sind, finde ich den weird. Oder mehrere, 1 Jahr reicht auch. Finde ich den seltsam. Naja gut, man kann aber auch ein Land anscheinend sehr schnell umkrempeln. Diktatorisch.
Ja. Geht aktuell, in der aktuellen Zeit ziemlich schnell.
Genau. Da wollte ich nur noch kurz ansprechen, bevor ich das vergesse.
Ich wollte bloß ganz kurz sagen, apropos Serien, weil ich auch mal eine News einschieben wollte. Hast du mitbekommen, dass Scrubs eine Neuauflage bekommt?
Schon wieder?
Also die kriegen, nein, komplett neu. Also im Grunde Gretcon, alles von Anfang. Ein Reboot.
Okay.
Ein richtiges Reboot. Und der Macher dahinter ist der Typ von Ted Lasso.
Okay.
Ja, wollte ich bloß mal einfach random eingeworfen haben.
Jetzt nichts gegen Scrubs. Aber kannst du nicht besser eine neue Serie entwickeln als nochmal Scrubs?
Ich glaube, Scrubs ist halt für viele so das Comedy-Serien-Dingen.
Also meine Verbindung mit Scrubs ist immer die Aussage von Family Guy. Wer von denen ist der Witzige? Fand ich immer sehr passend. Mhm. Ja, die switchen ja alle 5 Sekunden. Scrubs in den, so später die Staffeln wurden, desto beschissener wurde die ganze Geschichte.
Natürlich, aber die hatten irgendwie, genau wie Malcolm mittendrin, diesen Random-Humor.
Ja, die hatten paar richtig gute Gags.
Ich hatte ja mit dem, ich hatte mir ja mit dem Podcast angehört. Mit Zach Braff und Donald Faison, das sind ja die beiden Hauptprotagonisten. Zwei der beiden Hauptprotagonisten. Und die halt erzählen da auch, wie die diesen Prozess halt, wie dieser Prozess sich abgespielt hat von den Gags. Und der ist unfassbar hörenswert, der Podcast, wirklich.
Der haben auf jeden Fall Keine Ahnung, wie viele Staffeln gibt's denn davon?
Boah, von Scrubs? Warte, lass mich nachgucken. 9.
9.
Aber die letzte Staffel ist ja unfassbar scheiße. Da sind ja auch die Hauptcharaktere gar nicht mehr drin. Ich meine, die 8. Staffel war schon nicht gut, aber da war zumindest ein Abschluss. Also da hätte man auch einfach sagen können, jetzt ist das Ende. Und dann dachten die sich, nee, wir machen weiter, Geld. Und dann war es halt richtig scheiße.
Ja, das die meine ich, die beiden. Die waren wirklich... Naja. Ja, Scrubs. Also ich brauch's nicht. Ich meine, für mich sind das diese Art von Serien beschreiben für mich Fernsehzeit, also die 2000er. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sich denken, ja, Friends, mega geil, ich guck die nochmal 1000-mal nach auf. Wer hat Friends? Ich glaube, Netflix hat momentan Friends.
Das ist ja
super. Friends.
Also ich glaube, diese Fernsehserien sind ja nicht tot. Hier
Friends, nee, auf keinen
Girls,
Fall. Aber das ist nichts für mich. Ich möchte dann doch lieber irgendwie eine Geschichte erzählt haben und nicht jede Folge auf Anfang. Also Scrubs macht das ja auch nicht, aber
die sind einen der ersten, die ja so eine Metastory haben und dann so random Shit zwischendurch.
Genau. Geht. Wie gesagt, ich bin ja auch ein mega Fan von Community, aber wird die jetzt nicht bevorzugen. Es gibt viele Serien, die ich mehr bevorzuge. Einfach nur, weil mir der Stil nicht gefällt. Ich meine, jeder Vorabend Krimi, Detektivkrimi, CIS, CC, Miami, Y5O, was weiß ich, die funktionieren ja alle genauso. Weißt du, die haben, jede Folge ist ein neuer Case und ab und an kommt da der
super
Case, der alles irgendwie zusammen.
Ja, riesiger Dexter-Fan, ist genau das Gleiche.
Ja, oder so.
Genau. Da kommt übrigens auch ein Spin-Off, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Gut. Haben die beiden denn noch was danach gemacht? Also Zach Braff,
ja. Der hat ein bisschen schauspielerisch gemacht. Ich glaube hier, wie heißt der? Also ich weiß, dass hier dieser Neil Flynn, der Hausmeister, der hat ja dann später seine eigene Serie bekommen im Grunde.
Ja.
Wie hieß der nochmal? Also ein
Familienname. In the Middle, oder?
Ja, genau.
In the Middle? Ja, irgendwie sowas. Ja. Also Zach Braff, keine Ahnung.
Ich weiß, dass Sarah Schalk, ich kann die gar nicht richtig aussprechen,
die Gesichter sieht man ja, hat man ja auch noch häufiger mal gesehen, aber
dass sie relativ groß im Synchronisationsbusiness ist. Also sie macht so Rick and Morty und was weiß ich, solche Sachen. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Viel Serien. Lass mich gucken, Donald Faison, macht er irgendwas? Irgendeine komische Serie namens Extended Family. Fragt mich nicht.
Ja. Gut, ist ja auch wurscht. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, mich kriegst damit nicht vom Fernseher gezogen.
Gut, Scrubs. Wie wollen wir weitermachen? Soll ich jetzt die Kinofilme abarbeiten oder hast du auch kinotechnisch...
Du, ich hab nur zwei Animationsserien und eine Serie.
Okay.
Ohne Animation.
Dann lass mich doch einfach mal mit dem Kinofilm starten. Lass mich dir erzählen über die Landesgrenzen hinaus bekannten Gladiator. Ja?
Ja.
Und dessen Sohn Lucius, gespielt von Paul Mescal.
Es hat nicht so eine Sache, die so ein Reveal ist im Film, dass das der Sohn ist?
Nö.
Also weiß man von vornherein schon?
Eigentlich schon, ja.
Also ich meine, gefühlt jeder wusste, dass von vornherein schon, dass er wahrscheinlich der Sohn
da ist. Der Trailer spoilert das sogar.
Ja,
ich glaube,
okay,
im Trailer dann sagt sie sogar, du bist der Sohn von, mir fällt der gerade nicht mal ein,
Maximus.
Maximus, genau. Deswegen, also, im Grunde, lasst euch mich mitnehmen. Also, Lucius ist, ich verrate aber nicht, wie er da hingekommen ist, wo er ist, aber Lucius sitzt irgendwo in Afrika, in der Stadt, mit seiner wunderschönen Frau und die chillen da ihr Leben und auf einmal läutet der Gong, Alarm, Alarm, die Römer kommen und stellt sich heraus, sie sind in der letzten freien nordafrikanischen Stadt und die Römer kommen jetzt halt, um die letzte freie afrikanische Stadt nicht mehr frei zu machen. Unter Anführung von General Acacius, gespielt von Pedro Pascal. Und ja, jetzt kommt, wie es kommt, die Römer kommen, sind natürlich viel krasser als die, als alle anderen Reiche drumherum, machen die Stadt platt. Seine Frau stirbt dabei und Lucius gerät in Kriegsgefangenschaft und wird als Sklave verkauft an Denzel Washington, der einen, wie nennt sich das nochmal, Dominus, also ein Gladiatorenstall betreibt. Genau. Und jetzt haben wir die einfache Ausgabe. Lucius ist sauer auf, also Paul Mescal ist sauer auf
theoretisch Pascal. Theoretisch genau die gleiche Geschichte.
Genau, und schwört ewige Rache. Und Denzel Washington möchte mehr Macht haben. So, das sind so die beiden Strömungen, die existieren. Wir haben auch noch die Imperatoren. Es gab nämlich damals zwei, die sind so zwei Milchbubis, viel zu jung und sind so absolut machthungrig, haben kein bisschen Empathie und sind einfach nur böse.
Und der wahnsinnig. Computer sagt nein.
Der Computer sagt nein, sind einfach nur böse.
Ja, nein, ist das nicht der, das ist doch der, der den Dingens spielt, oder? Der Matt Lucas heißt der, glaube ich. Der von
nee,
Little Britain.
Der ist nicht der Emperor. Der Computer sagt nein, das ist der Master of Ceremony. Der ist immer, wenn die Gladiatoren reinkommen, sagt der so an, wer reinkommt. Und spielt die Musik.
Auch gut.
Naja. Auf jeden Fall, wir haben unsere beiden wahnsinnigen Imperatoren und da entsteht halt so ein Machtvakuum, weil eigentlich jeder weiß, okay, die sind einfach verrückt, die müssen weg. Aber wer tötet sie zuerst und wer nimmt den Platz dann ein? Und in dieses ganze Gedöns haben wir dann halt Lucius, der da durch die Arena rennt und Leute niedermetzelt. Und ewige Rache schwört gegen irgendwelche Römer. Ja, dieser Film ist leider nicht so gut, weil der ist im Grunde, ich würde mal sagen, eine Hochglanz-Billigkopie seines großen Meisterwerks, der Gladiator 1. Das Problem, was einfach der Film hat, ist gar nicht die Szenerie, die Kamera, die Inszenierung, das kann natürlich Ridley Scott. Da ist ein krasser Typ drin. Das Problem ist die Geschichte. Weil die Geschichte ist 1:1 kopiert und dann halt auch noch schlecht kopiert. Weil während Maximus als Charakter noch eine Gravitas, wenn wir schon im Latein bleiben wollen, eine gewisse Gravitas hatte und Leute von sich überzeugen konnte, dieser harte, steinige Weg von Russell Crowe, wie er sich da als ehemals gefeierter römischer General wird er halt runtergeprügelt, ist dann in diesem Sklavenstall, also in diesem Gladiatorenstall, fängt ganz unten an, keiner mag ihn, er muss sich sozusagen Verbündete suchen und bis auf seinen puren Hass und seinen Willen, das zu überleben und Rache zu schwören, kämpft er sich so halt voran. Und auf der anderen Seite hast du halt jetzt unseren neuen Protagonisten, Lucius, Paul Mescal, der macht das auch nicht schlecht, bloß der kommt halt an in diesem Stall, ist so der grimmige Typ, ja, weißt du, ich
meine, klar.
Der Alpha,
der cool,
in der Ecke steht.
Der coole, grimmige Dude, ja.
Der das sagt halt nicht.
Dieses Meme, sie wissen nicht, dass ich der Sohn von Maximus bin.
Genau so ist es, er steht halt in der Ecke und er ist in der Arena, er hat nichts geleistet. Und sagt zu allen, hör mal, du machst das, ich stelle euch jetzt hinter mir. Und alle sagen, jo, der random Typ aus Afrika, der scheint das Sagen hier zu haben, wir folgen ihm jetzt mal. Also es gibt eine Szene ganz am Anfang, die so ein bisschen beschreibt, warum. So einer sagt da, nö, mach ich nicht, er ist tot. Und dann sagen alle, ja, okay, der hat vielleicht doch eine Ahnung. Aber es wird halt gar nichts hinterfragt. Diese ganze Leidensgeschichte kommt eigentlich gar nicht wirklich rüber. Es ist sozusagen so ein straightforward, okay, Rache, Eskis, irgendwas. Er ist aber auch nicht gleichzeitig so cool wie ein John Wick, also John Wick ist ja so, ja, das ist der Henkersmann, der schwarze Tod, alle wissen sofort, was er spricht, ohne dass wir als Zuschauer wissen, ob der wirklich so krass ist. Aber das hat halt er nicht, ja. Keiner weiß, wer er ist. Er hat nichts geleistet und trotzdem denken alle, er ist der Krasse. Weil er der Sohn von Maximus dann später stellt sich heraus ist. Oh. Und deswegen weiß ich nicht. Also irgendwie, die Story ist halt der große Schwachpunkt. Das ist alles schön gespielt, das ist alles toll, tolle Kostüme, tolle Kulisse, bla bla. Aber die Geschichte macht es dann halt kaputt und dann guckst du dir halt so ein zweieinhalbstündiges Etwas an. Ja, das Einzige, was halbwegs spannend ist, ist halt, dass Denzel Washington als ebenfalls der machthungrige Position mal so ein bisschen eine Neuerung reinbringt. Aber das war mir einfach zu wenig. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wieso er für einen Oscar, also keine Ahnung, der wird für einen Oscar gehandelt, Denzel Washington. Verstehe ich jetzt nicht.
Also für den Film, oder?
Ja, als bester Nebencharakter, also, glaube ich.
So, man muss dazu sagen, dass Denzel Washington bei Academy extrem beliebt ist.
Ja, aber ist der nicht der Typ, der einfach nicht mit denen spricht? War das nicht irgendwer? War das nicht Denzel Washington? Irgendwer hat doch einer gesagt, ich rede nicht. Irgendeiner ist doch komplett unten durch bei denen und gewinnt trotzdem immer Awards.
Weiß nicht. Ich weiß nur, dass Denzel Washington bei denen immer sehr beliebt ist.
Ja, auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung warum.
Aber die also, Kinder nicht.
Der spielt halt nicht schlecht, aber der ist jetzt auch nicht gut. So, der bringt halt einen neuen Twist in die ganze Sache rein, aber der Twist ist jetzt auch nicht, dass du davor denkst und sagst, boah, okay, deswegen hätte ich mir Gladiator 2 angucken müssen. Ihr könnt euch besser nochmal Teil 1 angucken und den einfach skippen.
Ich muss sagen, ich muss ein bisschen Unwissenheit, unwissend nennen.
Ja.
Denzel Washington.
Ja.
Wird ja immer so gehandelt als Hollywoods bester Darsteller.
Ja.
Findest du das auch?
Also ich meine, er sieht halt cool aus. Er spielt da wirklich so ein...
Ja, das wird immer so gesagt, der bringt so eine Gravitas mit sich. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber ich erinnere mich an den Film, den er gemacht hat, halt fast gar nicht. Krasse Gravitas. Gibt so ein paar...
Also ich finde... Den aktuellen finde ich irgendwie auch nicht beeindruckend. Also wenn ich jetzt so an die ganzen Equalizer denke, die finde ich also meh.
Ja eben,
aber das ist es. Ich fand ihn zum Beispiel unfassbar krass in Training Day. Da fand ich ihn extrem gut, weil er spielt halt diesen bisschen so eine Mischung aus Eddie Murphy und ein super korrupter Cop halt. Das finde ich halt, das macht er extrem gut. Und dann kenne ich halt noch so Book of Eli, wo ich ihn extrem stark drin finde. Da ist er halt der schweigsame, edgy Typ. Und sonst bin ich aber auch nicht so... Was?
Inside Man, war der das nicht genauso? Auch. Ich hab leider wirklich... Der wird immer so gehandelt als, ja, das ist der beste Inside Darsteller Hollywoods.
Ja,
und ich denke mir jedes Mal so... Ja, aber warum sind alle Filme von ihm dann nur so meh? Das ist so, ja, okay, ich kann sagen, da ist ein paar richtige Banger drin. Aber vielleicht ist es auch nicht das, vielleicht sind es die Filme, die mich einfach nicht interessieren. Aber, ja. Vielleicht muss ich einfach mehr Denzel Washington-Filme gucken. Und zugucken, wie er jeden die Show stiehlt.
Er ist schon die Person, die am meisten Gravitas hat. Er ist so, er ist der Macher einfach. So, er ist so locker als im Grunde schwarze Persönlichkeit in dem Film. Alle anderen weiße Römer aus Italien und er, aber keiner hat eine Chance gegen ihn. Er ist einfach zu klug. Ja, er kennt die Machtspieltricks.
Spielt er eine Rolle?
Und spielt da so seine Klaviatur der Macht vor sich hin. Also er ist schon so die einzige Person, die ein bisschen Charisma hat. aber er spielt schon eine wichtige Rolle. Er ist so
nah. Dass er schwarz ist, spielt das eine Rolle?
Schon in gewisser Weise, weil jetzt kann ich mal ein bisschen spoilern. Er kommt halt auch aus der Gegend, wo Lucius halt gewohnt hat, also auch aus Afrika. Und es ist halt nicht, also er hat auch in der römischen Armee gekämpft, aber es ist halt nicht so, dass Leute, die nicht aus Italien kommen, aus irgendwelchen hochgeborenen Familien, eigentlich da was verloren haben. Und so symbolisiert er schon so dieser fremde Typ, der eigentlich gar nicht in dieses italienische Politikbild passt, der sich da trotzdem irgendwie hochkämpft mit Tricks und Machtespielchen etc. Weißt du? Also ich meine jetzt nicht, dass die jetzt extra drauf gegangen sind und haben jetzt so eine Botschaft reingepackt, okay, wir packen jetzt eine schwarze Persönlichkeit dahin und alle anderen sind weiß und dann zeigen wir, guck, der, ne? Im Grunde ist er, ja. Aber er hat schon, er ist halt so dieses, während alle halt mit diesen weißen Togas durch die Gegend laufen, die man halt kennt, so, weiße, komischer Bettlaken einmal drumherum gewickelt, läuft er halt so in so komplett knallgoldgelben Sachen halt durch die Gegend, alles voller Ketten, Ringbehang. Er fällt halt auf, weißt du? Er ist halt so wie so die Disco-Kugel, die da durch den Senat läuft.
Ja, ich kenn die Bilder.
Und deswegen sind die Bilder halt extrem gut gemacht.
Jo. Gut, aber so ein Blick für Ästhetik hatte der.
Ja, deswegen meine ich, das kann er.
Und da ist das scheißegal, ob die Tiere irgendwie kacke ausschauen.
Ja,
besser als wenn sie da ein richtiges Nashorn reingekarrt haben.
Ja, wie gesagt.
Vielleicht noch Haie waren das Problem.
Nashorn, Haie, Affen. Also ganz Affen. Ehrlich, ich habe noch nie so große Affen gesehen. vor allem, ich habe noch nie so Affen gesehen mit so langen, obwohl die haben schon sehr lange Zähne, aber die waren wie so, die könntest du auch 1:1 so als Model in Stalker reinpacken, als radioaktive verseuchte Affen und keiner würde sagen, nö, glaube ich nicht. Die sehen aus wie normale Affen. Deswegen sehr, die Peter findet den Film wahrscheinlich nicht so toll.
Na gut, aber das waren ja CGI-Viecher.
Ja, aber trotzdem findet Peter
Gewalt gegen Tiere nicht toll. Ich sehe gerade ein Bild davon. Ach du Scheiße, was haben sie damit gemacht?
Ja, also das war schon wild im wahrsten Sinne des Wortes, was da abgegangen ist.
Arme Affen. Naja, okay. Und Haie. Haie sollen anscheinend auch nicht so gut ausgeschaut haben in dem Film.
Ja, also wirklich. Affen, Haie, Einhörner, Tiger.
Einhörner. So ähnlich. Die Einhörner kommen auch noch vor, stimmt, was?
Ja. Nashörner, Entschuldigung.
Ja. Aber wahrscheinlich war das die Vorlage damals.
Da war halt der erste Teil besser, weil ich weiß nicht, ob sie mit echten Tigern da gearbeitet haben. Ich kann es mir natürlich vorstellen. Damals war das alles noch ein bisschen laxer und dann rufst du halt einen Zirkus an, die soll mal einen Tiger mitbringen oder einen Zoo. Dann wird er kurz angekettet für einen Film, ein, zwei coole Shots und dann kann er wieder gehen.
Also.
Oder mit.
Ja, kann ich mir vorstellen, also, dass die Shots da drüber gelegt haben von einem echten. Also zumindest habe ich den nicht so schlecht aussehend in Erinnerung, aber die Pferde waren auf jeden Fall echt. Das war ja auch noch problematisch, also das war nicht so gut.
Ja, ich glaube, irgendwie habe ich was gelesen, dass Gladiator 2 Animal Mistreatment irgendwas hat.
Okay.
Ah, ja. Gladiator 2 slammt bei Peter. Wollte ich gerade sagen, als wenn die Peter sowas gut findet. Gut. Okay, haben wir.
Ja.
Dann lass mich noch einmal weitermachen.
Ja.
Konklave, der neue Film von Edward Berger. Kennst du den Edward Berger?
Nee.
Dachte dir noch was? Du hast einen Film gesehen, Im Westen nichts Neues hat er nämlich für Deutschland gemacht. Der ist nämlich jetzt so aus dem Nichts gekommen, der Edward Berger. Und ist jetzt irgendwie in Hollywood angekommen. Also wirklich von so Mutter muss weg und Tatort und dann hat er auf einmal gemacht im Westen nichts Neues und jetzt sitzt er zusammen im Regisseurstuhl und gibt wie heißt er? Jetzt komme ich gar nicht drauf.
Ralph Fiennes
und Stanley Tucci Befehle.
Einweisungen. Ja, nice. Also, ja, wie gesagt, muss eigentlich nur als Deutscher mal Glück haben, dass ein amerikanisches Studio hier hinkommt, damit du mal auch im Filmbusiness Erfolge haben kannst.
Also dich einmal
beweisen. Ja, das ist ja leider, ein bisschen traurig, dass Deutschland mit dem Netflix-Film den Oscar geholt hat.
Ja.
Naja, immerhin.
Aber, okay. Zu Konklave. Also Konklave ist storytechnisch super easy zusammengefasst, denn in Konklave geht es darum, dass wir...
Du hast theoretisch zweimal den gleichen Film gesehen, oder? Ein Machtvakuum in Italien? Passt.
Das ist theoretisch korrekt. Ralph Fiennes spielt Thomas Lawrence und ist Kardinal. Und es passiert das, was alle News-Sender der Welt dazu bringt, einen Schornstein abzufilmen. Der Papst stirbt. Und jetzt kommen halt alle Kardinäle zusammen, um die sogenannte Konklave durchzuführen. Die Konklave ist nämlich der Ablauf, wenn der Papst tot ist, muss ja ein neuer Papst gewählt werden. Dann schließen die sich ja immer ein und wählen dann und bleiben so lange sozusagen abgeschottet von der Realität, bis endlich der Schornstein weißen Rauch ausstößt und alle wissen, okay, ein neuer Papst wird gewählt. Und wir haben Ralph Fiennes in der Rolle des theoretisch Konklavenleiters. Der kümmert sich dann so um organisatorische Sachen. Essen ist auf dem Tisch, alles läuft. Die ganzen Kardinäle sind abgeschottet von der Außenwelt, etc., etc. Der ist so ein bisschen so der Organisator und Manager.
Du, gibt's da eigentlich eine Voraussetzung?
Wofür?
Also die sitzen ja da drin, weil die alle irgendwie selber Papst werden wollen.
Ja, die wollen nicht alle Papst werden. Das sind ja Kardinäle, aber die schreiben halt immer einen Namen drauf und dann werden die Namen zusammengezählt und dann wird halt geguckt, okay, hat einer eine, ich weiß gar nicht, welche Mehrheit der haben muss, aber hat einer mehr als 50%, glaube ich, dann ist er Papst.
Okay, also und gibt es da irgendeine Voraussetzung? Also außer, dass das halt Kerle sind?
Es gibt ein sehr schönes Video von CGP Grey. Das ist ein YouTuber, den könnt ihr euch angucken. Und der hat eine seiner allerersten Videos war How to Become Pope.
Pope.
Yes, und ist sehr schön, weil da erklärt er immer im Grunde Schritt für Schritt, was du machen kannst. Nämlich der erste Schritt ist, bei der Geburt 50-50, bist du männlich, bist dabei, bist du weiblich nicht. Und dann musst du halt in die Kirche ein, musst du halt katholisch werden, musst du halt studieren, musst du Priester werden, musst dann Bischof werden, musst dann unter den Bischöfen zum Kardinal aufsteigen, musst hoffen, dass der Papst stirbt, musst dann noch gewählt werden unter den 250 Bischöfen und dann hast du es geschafft. Also ist
aber
ein bisschen
so Struggle. Aber es gibt nicht irgendwie so eine Voraussetzung, ja, der muss aber auch mindestens 50 Jahre alt sein.
Theoretisch nicht. Ich meine, früher gab es, glaube ich, sogar Päpste, die gar nicht Kardinäle waren, oder? Also früher war ja noch alles ein bisschen wilder. Aber irgendwann hat sich das so ein bisschen eingespielt. Da war das so, im Grunde kann ja auch jeder Deutscher unser Bundespräsident werden.
Ja, Amis, da haben wir euch wieder was vorweg.
Aber wird halt nicht. Also wäre schon komisch, wenn du jetzt random unser Bundespräsident werden würdest. Egal.
Also, auf jeden Fall. Der da.
Ja. Im Grunde, witzige Side, hast du mitbekommen mit Rumänien?
Nee. Was war denn
da Rumänien? Da musste jetzt alles wieder auf Null gedreht werden. Da wurde ein random Typ, hat 23% für die Präsidentschaftswahl bekommen.
Warte, was?
Ja, einfach random. Gut. Und dann hat sich herausgestellt, hat er gemacht, indem er TikTok gemacht hat. Und er haben so viele Leute zugeguckt, dass er 23% ihn gewählt haben. Jetzt hat sich aber herausgestellt, da waren so viele russische Bot-Accounts drin, dass er die ganze Wahl jetzt annulliert werden muss und alles neu gestartet werden muss.
Oh, ja. Oh mein Gott, ja, das ist...
Aber theoretisch war er in der Stichwahl gegen den Besten. Ja, muss man
willkommen
auch mal
willkommen demokratische Welten im 21. Jahrhundert. Ja. Ihr habt lange gebraucht.
War natürlich auch zufällig, dass er ein sehr rechter Typ war, der ein großer Putin-Freund war. War bestimmt nur natürlich. Zufall, aber gut. Ja,
Aber dass man das annullieren kann?
Ja, natürlich. Wenn der Verfassungsgericht da zusammentritt, sind ja die Einzigen, die das annullieren können.
Ja, aber wir müssen das ja auch machen. Ich weiß ja nicht.
Ja, die haben erst gesagt, ist klar, und dann haben sie aber vom Geheimdienst ein paar Tipps bekommen und dann haben sie gesagt, ja, nee, das ist doch nicht so easy, was wir. Okay. Egal, wir sind ja kein Politik-Podcast. Also Konklave, Ralf Ines macht jetzt hier die Konklave. Und im Grunde müsst ihr euch das vorstellen, wie so ein Squid Game, bloß unter Kardinälen. Und die sterben nicht, sondern eher so ein politisches Squid Game. Wir haben nämlich sechs Protagonisten oder sechs Kandidaten für die Wahl zum Papst. Es gibt ja immer so ein paar Favoriten. Und jetzt geht's halt darum, okay, was sind erstens, wofür stehen die? Dann gibt's halt so den alten italienischen Sack. Der steht halt so dafür, dass es bleibt alles so, wie es ist. Und wir am besten drehen wir unseren ganzen Progress, den wir in der katholischen Kirche gemacht haben, noch zurück. Weil was sollen Frauenrechte schon sein und Schwulenrechte und alle Scheiße. Ja, da, so wurden wir nicht erzogen. Und dann gibt's natürlich einen Kandidat, der eher progressiv ist und sagt, ja, wir müssen uns halt öffnen, in der katholischen Kirche geht scheiße, wir müssen besser werden. Weißt du? Also, wir leben Regeln, die sind Jahrhunderte alt, die sind einfach Bullshit, wir müssen einfach moderner werden.
So. Ja, das ist ein sympathischer Charakter.
Genau, und du hast diese sechs Leute und der Film dreht sich halt die ganze Zeit drum. Eigentlich hat jeder Dreck am Stecken und Ralf Ines versucht jetzt herauszufinden, okay, ist das gefährlich für die katholische Kirche und wer muss auf jeden Fall, darf auf gar keinen Fall gewinnen?
Der Ralf Ines ist aber nur mehr oder weniger.
Der ist im Grunde der Manager, aber dann früher oder später kriegt er auf einmal auch komischerweise Stimmen. Und ja, das ist halt so ein Ränkespieler innerhalb der katholischen Kirche und es ist fantastisch gefilmt und fantastisch gespielt. Was du halt für so eine Art von Film machen musst, weil, ganz ehrlich, er setzte, also hier, Edward Berger hat 20 Millionen Dollar Budget und setzte einfach mal im Grunde so einen Nachbau der Sixtinischen Kapelle nach. Also
die mögen das nicht, da zu drehen, ne?
Nee, da sind die nicht so große Freunde von. Aber die finden da, also das sieht wirklich fantastisch aus. Und es ist fantastisch gespielt. Ich will gar nicht, also es gibt da diesen großen Plot-Twist, der im Hintergrund die ganze Zeit stattfindet. Dann geht es halt darum, okay, gibt es Kardinäle, die haben vielleicht mit Frauen geschlafen oder die haben Gelder veruntreut und solche Sachen spielen da alle rein. Und dann kommt auf einmal noch irgend so ein random Kardinal aus Afghanistan, wovon niemand wusste, aber der jetzt wahlberechtigt ist. Und er ist alles all over place, so ein bisschen, wie gesagt, ja, so ein bisschen Game of Thrones, Ränke spielen im katholischen Kosmos.
Ohne Blut und Gewalt.
Ja. Nur ohne, ja, sagen wir, es gibt Gewalt, aber da will ich nicht zu weit darauf eingehen. Ist auf jeden Fall super, super interessant und das Ende ist, ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand den stimmig. Ich weiß, dass eine große Gruppe an Menschen sich wieder extrem vor den Kopf gestoßen fühlt. Da kann ich aber nicht weiter drauf eingehen, ohne zu spoilern.
Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der hat ein Ende, was.
Also, es ist so wirklich so ein Ende, wo du. Also, das ist ein Ende mit doppeltem Boden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann es dir gleich gerne im Anschluss sagen, wenn du sagst, okay, du willst das wissen. Aber das Ende ist sehr interessant. Fand ich auch an sich rund. Wie gesagt, eine Zielgruppe wird sich irgendwie wahrscheinlich extrem vor den Kopf gestoßen fühlen. Was wahrscheinlich auch die Intention des Films ist. Und ja, also fantastischer Film. Guckt euch Konklave an.
Ich sehe gerade so ein paar Bilder und ich denke mir eigentlich die ganze Zeit so. Also, was ich sehe, ist halt so ein relativ düsteres Bild. Roter Boden, alle sind in ihren roten Klamotten.
Ja.
Und das ist langer Gang, ja, und da sitzen die alle. In dem Bereich könntest du so einen Suspiria-Horror machen, also Neuauflage Suspiria-Horror.
Das Interessante ist ja sogar, er schafft halt mit diesen Bildern, also wenn man zum einen dann sieht, wie diese ganzen Kardinäle zu den eigentlichen Wahlort gehen und dann alle über diesen Platz, dann ist die Kamera so von oben und du siehst über diese kleinen Männchen theoretisch, die in diese Halle gehen. Oder auch die Kardinäle mal in ihrer Freizeit zu sehen. Da sitzt einer halt am, also die Handys werden eingesammelt, aber einer zieht da an der Vape und der andere, die unterhalten und lachen da, das kennt man halt so nicht. Und da sind ja auch nur Menschen, weißt du?
Ja, klar.
Und ist halt ja, super interessant.
Also nicht vor Gott.
Also nicht. Einer von denen bald nicht mehr. Einer von denen ist bald für höheres berufen. Aber ja, und was halt auch super interessant ist, du hast halt die sind ja komplett abgeschottet, aber du weißt, irgendwas drumherum scheint sich zu tun, außerhalb der Mauern.
Aber
deswegen,
guck, du sagst Edward Berger ist,
Der ist auch zu höherem berufen.
Der ist auch zu höherem in Hollywood berufen.
In Hollywood.
Das ist auch schon mal gut.
Er wird zum Hollywood-Papst. Ich glaube, irgendwie hatte ich
gemeint. Wir sind Hollywood!
Habe ich gemeint zu lesen, dass er auch irgendwas Neues wieder eingetütet hat. Irgendeinen krassen Film. Warte, lass mich mal ganz kurz gucken.
Er hat schon wieder einen neuen Auftrag angenommen.
Ja, der hat einen riesigen Auftrag in.
Ja, wahrscheinlich Marvels irgendwas, der ist ein Kack. Ist auch häufig so.
Die Barriere, The Barrier. Mit Austin Butler. Hat Disney mit 20th Century Studios sich ergattert.
Okay. Ja, ist doch cool. Aber warum nicht, ne? Austin Butler ist ja. Der ist ja im Kommen gewesen. Ich glaube, wir haben immer noch so groß angesehen ist. Aber ist
auch nicht ganz interessant. Bisher wird davon ausgegangen, dass der Film sich an den Vorbildern Interstellar und Top Gun orientiert. Ist auch eine wilde Kombi.
Okay.
Weil auch immer das heißen soll.
Science-Fiction-Film. Ja. Warum nicht? Keine Ahnung.
Ach ja, und er arbeitet aktuell bei irgendwas wieder für Netflix namens The Ballad of Small Player. The Ballad of a Small Player, ja. Die Ballade eines kleinen Spielers. Und da arbeitet er zusammen mit Tilda Swinton und Colin Farrell. Also er ist mittlerweile
auch. Okay, er ist
drin im Biss. So, wir haben endlich mal wieder einen guten Regisseur an Hollywood verloren. So muss das.
Ja, so funktioniert das mit deutschen Regisseuren.
Wäre auch zu schade, als wenn er hier Tatort-Regisseur bleiben würde.
Wohl wahr. Naja.
Gut, damit wäre ich durch. Ich hoffe zumindest für Konklave konnte ich ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Ja, ich bin interessiert.
Dann bin ich jetzt interessiert, welche Serien du bereitgestellt hast.
Ja, ich mache erstmal die Nicht-Animationsserie.
Ja.
Ich habe The Madness gesehen, weil Netflix hat da die Werbetrommel extrem für gerührt und ich brauchte irgendwas zum Zeitschinden.
Das hatte ich gesehen, das war dieses Bild, wo so ein Typ schreit und dann dieser Filter draufgelegt ist, wo der dann so ganz häufig vervielfältigt wurde, oder?
Ja, genau, das gibt's auch als Bild. Das ist ein politischer Film. Es geht nämlich theoretisch um eine sehr, sehr verstrickte Verschwörung. Verschwörung ist vielleicht das falsche Wort, aber schon ein bisschen verschwörerischer mäßig Buschen unterwegs.
Okay.
Nämlich geht es darum, dass unser Protagonist ist ein vom CNN ein Meinungssprecher. Weißt du, bei CNN gibt es ja ab und an mal, dass da jemand reinkommt und seine Meinung labert. Gibt es ja bei uns auch.
Ja.
Wenn ARD oder so mal wieder einen Timeslot haben, dann kommt da halt jemand, der mal 5 Minuten erzählt, was er von der Welt hält.
Ja, so eine. Ich weiß gar nicht, in Deutschland gibt es da auch ein Wort für solche Texte und Meinungsbeiträgen.
Ja, ist natürlich ein Meinungsbeitrag und da wird ja auch nicht reingeredet von irgendeine Produktion dahinter. Das heißt, du kriegst auch die Meinung von denen einfach ab und wenn das halt ein Pfosten ist, dann kriegst du halt auch die Meinung von den Pfosten.
Genau, die ist halt nicht objektiv. Da ist halt ein Typ, genau. Und der sagt halt, wie er das gerade findet. Ne?
Genau. Man kann sich ja mal, wenn ihr lustig seid und lustig, wenn ihr Probleme habt und das mal sehen möchtet, Bild macht da ziemlich häufig und da ziemlich häufig ziemlich große Scheiße. Meine Meinung.
Seine Meinung. Das, was wir sind ja auch ein Meinungspodcast.
Ja? Ja, klar, genau das. Er ist halt auch so ein Meinungs. Ja, der macht seine. Hat so eine Show, glaube ich sogar. Ja, auf jeden Fall ist er eher. CNN ist, glaube ich, eher links. Lass mich nicht lügen.
CNN, ja, also ist. Wenn man von Fox News ausgeht, ist das eher links, ja.
Okay, ja. Der brauchte Auszeit und hat sich so ein kleines Häuschen gemietet. Da trifft er jemanden, den er dann nachher trifft, aber gestückelt und flüchtet. Also, er ist den er getroffen hat, ist in Stücke geschnitten. Er hat keine Ahnung, was das ist, halt so ein weißer Dude. Vor seinem Nachbar. Und er hat die Leiche wohl gesehen, flüchtet, wird von irgendwelchen komischen Leuten überfallen, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, meldet sich bei der Polizei und es stellt sich heraus, dass der Typ, der da umgebracht wurde, wohl ein von so einer extrem rechten Gruppe der Anführer ist. Und jetzt wird ihm natürlich vorgeworfen, den Typen umgebracht zu haben, obwohl das nicht war. Weil er ist ja eher so links eingestellt, schwarz, und der Typ, der da zerstückelt wurde, ist halt so ein Mega-Nazi von so einer weißen...
Ultranationaler, okay.
Ja, genau. Und kein Anwalt möchte ihn mehr vertreten, und es wird immer größer. Ist so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Verschwörung. Da kommen auch Truppen dazu oder Sachen oder wie heißt das? Organisationen dazu. Ich weiß nicht, ob sie in echt gibt, aber es war eine Gruppe aus sehr linken Waffenfanatikern, die so Antikapitalismus sind, dass die ihre Waffen selber im 3D-Drucker drucken und damit dann auf Kapitalistenjagd gehen.
Also ein bisschen so amerikanisches Odyll-Vibes wie extrem man ist.
Ja, genau. Genau, das ist wirklich so eine Organisation, die irgendwie in
Also habe ich noch nie von gehört.
Nee, ich auch nicht. Ich hab gedacht, so gibt's sowas? Die in so einem runtergekommen, zurückgelassenen Haus oder vielleicht sogar noch eine Schule so eine Organisation haben, da Schießübungen machen? Aber sich die Waffen nur aus dem 3D-Drucker drucken, weil sonst würden die ja irgendwelche kapitalistischen Scheißvereine unterstützen. So, gibt's sowas? Also waffenfanatische Paramilitärs, die aber extrem links sind?
Also ich habe zumindest noch nicht von Linken gehört, die so antikapitalistisch sind, dass sie keine Waffen kaufen, sondern die eher selber machen. Also entweder kaufen die halt Waffen oder die werfen einfach mit Steinen, die sie aus dem Boden rausholen. Naja, aber okay, naja. Also ist halt im Grunde so ein Machtvakuum zwischen links und rechts, und wir haben unseren
Protagonisten, der
Motiv zwischen die Fronten hat, nur weil er links ist. Also er ist ein linker Meinungsmacher, und deswegen müssen die denken, ja, du musst es ja sein, weil der ist ja national.
Nicht mal deswegen, der ist gerät zwischen den Fronten, weil er schwarz ist.
Ah, okay.
Ist doch bescheuerter. Und damit nicht nur er, sondern auch seine ganze Familie und allen, die mit denen er halbwegs rumhängt. Der hat natürlich dann auch noch selber Probleme, wie in einer guten Netflix-Serie sich das gehört hat. Der lebt ja momentan getrennt von seiner Frau. Die haben aber die Scheidungspapiere noch nicht unterschrieben. Also kannst du dir vorstellen.
Aber was ich mich jetzt natürlich frage, ich habe mir zwischenzeitlich natürlich die Reviews so ein bisschen durchgelesen. Und es gibt eigentlich nur zwei Lager. Die einen Lager sagen, ja, ist gut. Und der ganze Rest sagt, ist gut, aber... Abfolge ist scheiße. Nee, alle sagen, ist alles geil. Anfang richtig geil, aber irgendwann ab Folge 4, da ist irgendwie, da ist zu verwirrend, da kommen wir nicht mehr mit. Da ist es auch irgendwie boring und irgendwie Handlung zerfasert zusehends. Habe mich bis zum Ende gequält. Schade, Potenzial verschenkt. 2 von 5.
Ich kann da extrem gut mitgehen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen der hat. Ich glaube, 8 Folgen? Oder lass mich nicht lügen. Und ja, irgendwie ab Folge 6 oder 5 kannst du nicht mehr ansatzweise folgen, wohin die überhaupt noch wollen. Weil dann spielt natürlich das FBI mit, dann spielen reiche Leute, die in Wahrheit das Problem sind, haben da auch noch eine Rolle. Es gibt halt auch noch so eine Gruppe von diesen Nazis gibt's, da gibt's noch eine Twitter-Gruppe von den Nazis. Das ist alles so. Du denkst dir nur so, ja. Cool. Also irgendwann.
Too much.
Ja, also es ist eine Miniserie. Also die ist abgeschlossen. Ich versuche gerade herauszufinden, wie viele Folgen die hat. Da steht's. Mehr Folgen. 8 Folgen. Ja, vielleicht hätten 2 Folgen weniger denn ganz gut getan und vielleicht hätten die Stakes ein bisschen niedriger setzen müssen. Weil ab der 6. Folge beginnt so ein Action-Part, den die nicht wirklich, also können die nicht wirklich, können sie nicht wirklich mit gut umgehen.
Okay.
Weil dann ist nicht nur sein Leben unterwandert, sondern auch noch das FBI unterwandert und ja.
Es ist schade.
Ja,
hat sich, also nicht, du hattest ja letztes Mal Buddies angesprochen.
Ja.
Diese englische Serie.
Hab ich gar nicht zu Ende geguckt, ja.
Okay. Auf jeden Fall, die hat sich zumindest von der Prämisse her jetzt nicht ähnlich gelesen, aber auch in diesem Thriller-Bereich.
Mhm.
Und ich fand die Story jetzt noch ein bisschen interessanter, weil die greifbarer ist und ich jetzt nicht der größte Freund von Zeitreisegedöns bin. Aber
also ich sag mal so, die erste Zeit ist die extrem greifbar. Also die fühlt sich an, als wenn die so auch passiert sein könnte. So gegen all den Wahrscheinlichkeiten hätte das so passieren können. Ich finde auch, er agiert extrem smart teilweise. Also nicht so, dass du es nicht abnimmst, dass der so agieren würde. Nur ab irgendeinem Zeitpunkt denkst du so, okay, jetzt wird er auch noch irgendwie zu Paramilitär. Und das wird nur damit erklärt, dass er irgendwie am Anfang so eine Montage macht, wo der so komische Judo-Kämpfe, also Judo in seiner Freizeit macht. Und damit wollen die erklären, dass er irgendwie jetzt der krasse Kämpfer ist oder was? Weiß nicht. Es hat ein schwache, hat stark nachgelassen, haben wir so. Guter Anfang, stark nachgelassen. Die Kritiken, ich weiß nicht, die Kritiken, die ich dazu gelesen habe, waren diese Pseudo-Netflix-Wokeness-Geschichten.
Habe ich auch gesehen, also ich habe auch Kommentare gesehen, wie er hat mich an Wakanda erinnert, Skip. Oder sowas. Das erste war Leute, ich habe mich ziemlich an Wakanda 2 erinnert gefühlt. Keine Empfehlung. Ich so, hä? Okay. Was? Wie Wakanda 2, Johannes? Kannst du da Licht ins Dunkle bringen?
Nein.
Okay.
Ich habe keinen Black Panther gesehen. Obwohl. Moment mal, warte mal kurz. Er hatte recht. Nein, gar nichts. Keine Ahnung.
Dieser eine Typ, der so sagt, vertraut mir aber doch, glaubt mir doch, Leute. Ich habe ihn gesehen.
Ja, wirklich. So. Und irgendwie, Wakanda 2 war auch mit Atlantis und so, ne?
Ja.
Also, was vielleicht noch ein bisschen schlechter.
Ist Black Panther gerade mit uns im Raum?
Ja, wirklich so. 16 Personen fanden die hilfreich? Ja, willst du mich verarschen? Was ist da los?
Ich habe keine Ahnung.
Die Reviews
sind meine liebsten Reviews. Die sind nämlich so extrem. Das ist fantastisch.
Das ist dumm. Ja. Ja, diese Leute, die halt so 2-3 Sterne geben bei Google, sind, glaube ich, die schon eher passende Meinung dazu haben. Ich weiß nicht, wir haben ja nicht so einen großen Pluralismus in den Meinungen. Entweder hast du eine 5 oder eine 0. Aber bei Google gibt es nur 1. 1 oder 5.
Also ich kann es verstehen. Ich bin auch schon aus Filmen gegangen, die wahrscheinlich keine 0 von 5 waren. Aber die mich einfach so wütend gemacht haben, dass ich sagte, ne, den Scheiß. Ich bin
aus dem Film gegangen. Im Kino zumindest. Also meinst du, du hast den Film abgebrochen? Ja, okay.
Ja, abgebrochen. Oder auch, keine Ahnung, ist, wie heißt das? Wie hieß nochmal der Comicfilm mit dem sexualisierten Gemüse?
Sausage Party.
Ja, ist Sausage Party eine 0 von 5?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich keine nicht, Ahnung. Aber ich kann verstehen, dass man ihm 0 von 5 gibt.
Ja, ich meine, da war wirklich alles durchgenudelt. Ja, wirklich. Ich würde mal gerne wissen, was ich denen gegeben hätte, habe. War ja zu meiner Zeit, wo ich noch Sachen geschrieben habe. Jetzt muss ich den Scheiß auch noch nachgucken. Sausage Party. Wenn mein Internet hier vernünftig funktionieren würde, könnte ich da auch vernünftig nachgucken. Ich weiß nicht. Was ist bei dir mit dem Internet? Ich kann aber erstmal einfach weitermachen. Ich habe ein paar Animationsserien geschaut.
Okay, hau rein.
Eine habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich wollte nur sagen, ich habe die... Ja, ich bin noch nicht fertig. Aber ich möchte die nochmal nahelegen, diese Serie. Die heißt Higurashi. When They Cry. Oder ist ein Anime.
Der Originaltitel ist Higurashi no Naku Koroni. Okay, das war die Horror-Dingens, oder?
Das war dieser Horror-Anime mit den komplett seltsam gezeichneten Charakteren.
Also dem, also das war immer das, was ich vorher gesagt habe, so sieht Anime aus.
Wirklich.
Diese extrem großen Augen, dieses creepige.
Ja, du kannst ja mal gucken, es gibt jetzt Higurashi 2020. Das sind also der alte ist ja von 2006 und der ist jetzt mehr oder weniger eine Neuauflage. Was heißt Neuauflage? Tatsächlich ist die Geschichte ziemlich ähnlich, aber nicht super gleich. Also wie kann ich diese Geschichte jemandem näher bringen, ohne zu spoilern? Also, man muss dazu sagen, es ist tatsächlich ein Anime, der mal nicht irgendwie in Tokio oder irgendeiner anderen großen Stadt spielt, sondern...
genau so? Oder haben die dem
Higurashi.
Higurashi, oder haben die dem irgendwie einen... Also heißt der nur noch Higurashi?
Higurashi When They Cry im Englischen oder im der... Also, und dann Go, ich weiß nicht genau, wofür das steht, das ist die Neuauflage. Oder halt Higurashi no Naku Koroni Gu. So heißt er. So heißt er im Deutschen tatsächlich. Also, komischerweise hat sich Deutschland dabei mal gedacht, so, wir nehmen den Originaltitel. Nicht den englischen Titel, sondern wir nehmen tatsächlich den Originaltitel. Der Titel heißt so viel, wenn die Zirkaden, also Higurashi sind eine Zirkadenart, wenn sie schreien, also rufen oder zirpen, wie auch immer die Geräusche von Zirkaden sind. Demnach wirst du es in diesem Anime permanent hören. Permanent, wirklich permanent.
Okay.
Du
meintest doch, okay, wie kann man das erklären? Also ich kenne ja das Original und für mich war das immer, okay, wir haben im Grunde alles, was eine gute Horror-Thriller-Geschichte braucht. Wir haben ein kleines japanisches Dorf mitten im Nirgendwo auf dem Land.
Genau.
Und wir haben eine Gruppe Jugendlicher.
Und vor allem eine begrenzte Anzahl von Charakteren.
Wir haben eine begrenzte Anzahl von Charakteren, die am Anfang alle fröhlich und ausgeglichen schienen. Aber irgendwann merkt man so, wait a minute. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier off-putting.
Genau. Und es ist, also wir werden mehr oder weniger in diese Geschichte eingeführt über ihn, aber er ist nicht unser Protagonist. Ist interessant. Und am Anfang ist er unser Protagonist, weil er ist halt, mit dem wir uns da besser in diese Geschichte einfinden können, denn er ist neu in diesem Dorf.
Ja, er ist der eine Outsider.
Genau, und er geht halt zur Schule, aber weil dieses Dorf halt so menschenarm ist und dem da auch relativ wenig Jugendliche bzw. Kinder da sind, müssen alle in eine Klasse. Wir haben auch nur eine Lehrerin. Die Lehrerin muss sich dann halt wohl Kinder separiert kümmern. Von dieser Klasse sind aber nur 5 Charaktere wichtig. Man erkennt sie an den außergewöhnlichen Haarfarben. Und dann kriegen wir 4 Folgen eine Geschichte, eine Kurzgeschichte erzählt. Mhm. Und dann zum Schluss sind alle weg. Also, die sterben alle. Und dann Folge 5, und die hat 20 Folgen, die Staffel, fängt mehr oder weniger von vorne an, aber anders. Und das wird nachher auch erklärt, warum das so ist. Deswegen ist es auch halbwegs wichtig, die in dieser Reihenfolge zu schauen. Aber sagen wir so, nach Folge 5 bist du erstmal komplett verwirrt. Wieso sind denn jetzt auf einmal wieder alle da? Wieso sind alle noch gut miteinander? Hat keiner mehr eine Ahnung, was passiert ist? Und auf einmal ist unser Fokus nicht mehr auf die Beziehung zwischen den Typen und der Orangehaarigen, sondern dann zwischen den Typen und der Grünhaarigen. Und dann geht auch wieder alles in die Binsen. Ich glaube, am besten ist dieser Anime vergleichbar mit diesem Doki Doki Literature?
Ja, genau, wo jeder sagt, spiel das mal und irgendwann, dann kommt
irgendwann passiert's, genau. Und eigentlich ist das hier die Reihenform. Warum ich den jetzt nochmal geschaut habe, Silent Hill kam ja vor kurzem raus, das Remake. Und es soll ja theoretisch noch Silent Hill F kommen. Und Silent Hill F ist geschrieben, also das Writing ist von den Typen, der diese Geschichte gemacht hat. Die Higurashi-Geschichte, also das Original. Nicht den Anime, sondern nur die Geschichte darum. Gibt's auch einen Film von, gibt's auch ein Buch von allen. Der ganze Gag an der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir in Deutschland nicht so viele japanische Writer kriegen oder mitbekommen, was die so machen, aber der hat seit 2006 gefühlt nur diese Geschichte geschrieben. Und jetzt soll der halt Silent Hill machen.
Ich meine, das ist ein komplettes Franchise, ne? Also
das ist ein komplettes Franchise, ja.
Das ist riesig.
Genau, und wichtig ist halt nur, du hast diese 5 Charaktere und es geht immer nur um diese 5 Charaktere. Und mehr oder weniger die Beziehungen, wie die beeinflusst werden und welche Entscheidungen zu welchen Outcome führen. Also vielleicht ist er auch ein bisschen vergleichbar mit Groundhog Day, nur halt
als Horror.
Als Horror, genau. Und nicht so, dass du eine kleine Änderung machst, um einen besseren Outcome zu kriegen, sondern dass die klitzekleine Änderung den Outcome halt auch ändert, aber vielleicht auch zum extrem Negativen. Oder Butterfly-Effekt war das, ne? Wenn ich eine Sache verschiebe, kann dadurch ein Tornado irgendwo anders entstehen. Und hier ist das so, oh, ich versuche eine Sache zu ändern und oh nein, Genozid. So in dem Sinne. Es ist wirklich so das GAU der Film. Größt anzunehmender Unfall. Und wie ich den verhindere. Und wie jemand nicht schafft. Die ganze Zeit. Oder ein Unfall oder einen schrecklichen Moment abwendet, aber nur um dadurch einen noch viel größeren erzeugt.
Aber dann sag mir doch zumindest, okay, was macht die Serie jetzt? Also im Grunde ist es das Gleiche, aber grafisch aufgebohrt? Also ist es hübscher?
Nicht verständlicher.
Okay.
Also die lässt sich nicht so, weißt du, die erste Staffel, ne, wenn du RS guckst, ich hab nichts gerafft. Ich hab die 2-mal, 3-mal gucken müssen oder dann irgendwann Kai gucken müssen. Kai ist sozusagen die Fortsetzung und Kai steht in dem Fall tatsächlich einfach für Auflösung. Zweite erzählst dann, erklärst dir auch nochmal.
Okay.
Aber diese Gu macht's jetzt zusammen. Also das ist so ein bisschen so aufpoliert, so ein bisschen verständlicher, aber nicht ohne da den Charme mitzunehmen.
Okay.
Also wirklich, wirklich empfehlenswert. Und die OVAs auf jeden Fall auslassen, weil die machen es irgendwie weird. Ganz komisch. Ganz, ganz seltsam. Über die Spiele kann ich nichts sagen. Gibt's ja auch anscheinend Spiele zu.
Das ist basiert da, glaube ich, auch drauf. Das ist, glaube ich, nicht erst die Serie, dann das. Ich glaube, das war erst das Spiel und dann ist daraus der Anime entstanden.
Und dann der Film.
Dann der Film und dann andere Spiele und Franchises und weitere Serien. Ja, aber das ist mehr so ein, ja, wie gesagt, mehr japanisches Ding. Wir kriegen so die Hauptdinger mit und der Rest ist irgendwie so ein bisschen.
Das ist ein bisschen offen, ne?
Ich meine, das ist auch eine, wie gesagt, eine Visual Novel. Also ein Anime war jetzt nicht so weit entfernt davon und ein Manga.
Nee. Nee. Das ist aber spannend, weil wenn du es auf, ich habe es auf Amazon geschaut. Aniverse Channel von Amazon. Da steht oben, wenn du eine Folge startest, steht immer ab, wie viel die Folge ist. Ne? FSK 12, FSK.
Ja.
Und die ganze Zeit hast du FSK 6, FSK 6, vielleicht mehr FSK 12. Und dann guckst du irgendwie die vierte Folge, weil häufig ist die vierte Folge in der Reihe immer die mit den Dingens und die ist dann auf einmal ab 16. Oder ab 18. Oder ab 18 sind selten, aber ab 16. Und dann denkst du mir, ja. Okay, da wird gleich wieder was passieren. Und ich sag mal so, wenn die brutal wären, dann wären die nicht nur ein bisschen brutal. Die sind ordentlich. Ja, Empfehlung zu Higurashi no Naku Koro ni. Oh, ja, ich hab's raus.
Okay.
Und ich hab da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen und ich tue mich da extrem schwer mit drüber zu reden, weil ich nicht so viel davor wegnehmen möchte. Und letzte Serie, die ich noch geschaut habe. Auch Netflix wieder.
Jo.
Hast du mitbekommen über Gentry Chow versus The Underworld?
Nee.
Ist frisch rausgekommen, kam, glaube ich, am 30. November raus. Ist eine Animationsserie, US-amerikanische Animationsserie mit, ich glaube, fast nur, ja, ich glaube, US-amerikanisch ist die, weil ich guck mal erstmal nach. Ja, Vereinigte Staaten, jo, genau. Der 5. Dezember war Release auf Netflix, hat jetzt 8 Folgen und es geht um eine.
Ich hatte es gesehen, dass es existiert. Ich habe das Bild gesehen, bloß der Animationsstil hatte mich ein bisschen abgeschreckt.
Der ist ähnlich zu Scott Pilgrim.
Ja.
Ja, doch ziemlich ähnlich. Ich glaube auch der Style passt gut dazu, würde ich mal behaupten. Also ist jetzt nicht so irgendwie so.
Ja, die Charaktere waren irgendwie ein bisschen größer oder so. Irgendwie. Also die vom Style her ja, aber die Charakterdesign war irgendwie ein bisschen anders, kam es mir vor.
Ja, ja. Aber ja, stimmt. Geht um eine in Korea lebende Studentin? Highschool-Schülerin? Weiß nicht, auch scheißegal. Die wird 16. Highschool-Schülerin wahrscheinlich, ne? Und wird an ihrem Geburtstag von einem Geist-Dämon, ist ein Dämon, verfolgt. Dann taucht ihre Oma auf und sagt, jo, ich habe einen Deal mit einem Demon Lord und so, dass du bis 16 in Ruhe gelassen wirst und danach hast du aber Probleme. Weil die irgendwie mehr oder weniger Superkräfte hat. So Feuerhände und so ein Scheiß. Und deswegen wird die von ihrer Oma zurück nach Texas geholt. Weil die von da aus geflohen ist, weil die mal als Kind da ein riesiges Feuer verursacht hat.
Ja.
Um dann halt in ihren Kräften gelehrt zu werden und halt den Oberdämonenmacker mehr oder weniger der sie verfolgt, loszuwehren. Und dabei hast du dann halt einfach so ein Coming-of-Age-Geschichte. Wie gesagt, Highschool-Schüler kriegt dann halt auch Superkräfte und kann halt mit, du musst halt mit Dämonen interagieren. Also theoretisch Animations-Business as usual. Also, ich meine, was ich gerade so erzählt habe, ist ja wahrscheinlich so die Standardprämisse vor dem Herrn. Aber diese Serie hat einen Hammer-Style. Also ich weiß nicht, ob es an den bunten Farben liegt. Ich weiß nicht, ob es an dem hammergeilen Soundtrack liegt, den diese Serie auch hat. Netflix macht momentan mit Musik oder ja, Musik hinter ihren Animationen irgendwie alles richtig. Und hat ein paar richtig nette Gags. Ich meine, in Folge 4 gibt es ein, ja, wie wird es geschrieben? Die. Warum ist die Frau von Scary Movie 3 bei mir im Schlafzimmer? Kannst dir vorstellen, welcher Dämon da kommt. Und jede Interaktion mit der ist halt ein fucking Jumpscare. Mehr nicht. Also auch so ein richtiger billiger Jumpscare. Und es ist mega witzig. Es funktioniert gut. Ich habe Spaß daran. Es gibt einen Zeitcharakter, der heißt Ed.
Benannt wie viel hast du aktuell durch? Wie viele Folgen?
5 von 12. Nee, 8 von 12.
Okay.
Es gibt einen Zeitcharakter, der heißt Ed. Der stellt sich vor, ich bin benannt nach den kommerziell erfolgreichsten Vampir, den es gibt.
Ah, okay. Okay, ich weiß, wohin der Joke läuft. Okay.
Ja, genau. Solche Gags hast du da. Und mir macht es halt extrem Spaß. Aber auch emotionstechnisch kann der trotzdem was abgewinnen. Weil, ich meine, so der Tod ist da nicht ganz unfern. Und die Eltern von Ehe, habe ich ja auch noch, sind ja auch noch komplett rausgefallen, weil die schon tot sind. Und das wird auch nachher, also das spielt auch eine größere Rolle. Ich sag mal so, in diesem, das ist so eine Verrücktheitsebene, macht sehr Spaß. Ist jetzt nicht so wild wie Dandadan, aber auch gut. Und ich muss nicht jede Woche warten auf eine neue Folge.
Okay.
Hört
sich sehr gut an.
Ja.
Soundtrack ist auch Chao versus The Underworld.
Genau.
Spricht auch Jimmy O. Young mit. Das ist ein Stand-Up-Comedian aus Amerika, den ich sehr gut finde.
Ja. Mein Lucy Liu ist, glaube ich, auch dabei.
Ja.
Relativ viele
bekannte Leute.
Ja, aber asiatisch.
Ja, macht auch Sinn.
Ja, genau. Ja, das spielt ja. Ist ja auch in Amerika, ist das ja, ne?
Sind ja auch
in Texas.
Amerikaner mit asiatischem Background.
Ja, genau. Ja, die glaube ich alle, oder? Ich hab. Ne, Lucy, ja, keine Ahnung. Oder jetzt weiß ich nicht. Ali Wong, kennt man die eigentlich?
Ali Wong?
Japanische Schauspielerin. Nö.
Also ich kenne sie nicht. Oder? Hat die bei Beef mitgespielt? Die war die andere. Kennst du Beef mit Steven?
Ja.
Ja, da war sie anscheinend die Frau. Also von den beiden Hauptprotagonisten.
Ja. Beef muss ich auch noch mal gucken. Die soll richtig gut
sein. Ja, die sollen mega gut sein, habe ich auch gehört.
Ja, sie ist auf jeden Fall sie spricht auf jeden Fall die Protagonistin. Was witzig ist, weil sie ist halt 42, sehe ich gerade.
Ja, aber das macht aber ja...
Das hat auch nie gestört. Nee, alles gut. Ja, wie gesagt, die empfehle ich. Dies finde ich sehr empfehlenswert. Keine Ahnung, was Google dazu sagt.
Gibt es überhaupt schon eine Rezension? Google sagt, es gibt 21 Rezensionen und alle sagen 5 Sterne, bis auf irgendwie einen Typ, der sagt 3. Also jetzt auch keine total... Okay, jetzt auch 1 Stern. Willst du mir den 1 Stern haben? Der schlechteste Protagonist aller Zeiten. Ich habe versucht, sie bis zum Ende anzuschauen, in der Hoffnung, dass sie eine Charakterentwicklung erleben wird. Aber nein, ein Heuchler durch und durch. Was auch immer das heißen soll. Irgendwer war nicht zufrieden. Aber der Rest ist alles 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne, ne?
Okay, das war schon mal gut.
Die ist echt wütend. Die hat direkt 3-mal den gleichen Kommentar geschrieben mit 1 Stern. Na gut. sehr gut, da sind wir durch.
Genau.
Gut, ja, dann, ich meine, was steht dieses Jahr noch an? Eigentlich nicht mehr viel?
Jahresrückblick.
Der Jahresrückblick steht an.
Ich habe, glaube ich, gar nicht genug Filme und so geschaut für den Jahresrückblick. Mal gucken. Ja, vielleicht fällt mir was.
Ja, und auch von den Filmen her kommt eigentlich auch nichts mehr Großes. Ich meine, Sonic 3, viel Spaß dabei.
Ey, mega Bock drauf.
Herr der Ringe, die Schlacht um Rohirrim.
Ach so, ja.
Kommt nächste Woche, glaube ich, schon, ne?
Ich kann warten. Nur wenn du wieder hier bist,
kann ich dann aufwarten. Gucken. Können wir am 23. gucken.
Hammer. Ja, ich bin da. Also.
Du bist da. Craven the Hunter kommt, glaube ich, noch.
Ach du Scheiße. Ich dachte, er soll schon letztes Jahr gekommen.
Nee, der kommt jetzt erst. Und halt Nosferatu, ne? Aber ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr.
Übrigens, ich habe Sausage Party. Nee, mein Internet hat geladen. 3 von 10 mündlichen Punkten gegeben.
Echt? Okay, das ist ja generous.
Ja, ich glaube, ich hatte trotzdem in der Liste für den schlechtesten Film, den ich in dem Jahr gesehen hatte. Aber, ja. Eigentlich hab ich immer gerne was drüber geschrieben, aber irgendwie... Ach Gott, Ed lädt ja nicht. Wie gesagt, ich habe so lange gebraucht, bis der Scheiße lädt. Ich finde gut, dass wir überhaupt miteinander sprechen können, weil irgendwie ist Land unter. Naja.
Gut, dann lass uns die ganze Sache ja abschließen. Ich habe richtig Bock auf unseren Jahresrückblick, weil das ist ja auch die Frage ist, Jahresrückblick/Jahresvorausblick. Da kommen nämlich ein paar richtig geile Sachen, ne? American Pie 5, ja, die richtig wichtigen Sachen. Nein. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen und schaut bei unserer Webseite vorbei, www.medienkneipe.de, hinterlasst einen netten Kommentar, guckt euch unsere alten Folgen an und vor allem gebt uns doch gerne eine nette Bewertung. Das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für uns. Deswegen, wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.